In der heutigen Folge schauen wir auf starke Wachstumszahlen aus dem Bereich der Cybersicherheit. Außerdem blicken wir auf den verabschiedeten Futureplan 2030 von VW und auf ein spannendes Wasserstoffprojekt aus Rheine.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
André Bünker und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, herzlich willkommen zu Märkte kompakt heute am 8. September. Und heute ist unser Host René endlich mal wieder an Bord. Daher, René, herzlich willkommen auf der Brücke unserer USS Enterprise. Heute am Star Trek Day.
Star Trek Day, ja.
Genau vor 60 Jahren lief die US-TV-Serie Science Fiction mäßig über die Bildschirme, alles noch,
Nimmst du mir mein Tag des irgendwas weg, ne? Aber,
Ich habe doch gesagt, ich habe eine Überraschung für dich.
Nee, schön wieder da zu sein nach 4 Wochen Elternzeit. Ist wie im Fluge vergangen und ich freue mich heute mit dir den Podcast einzusprechen.
Mit Warp-Geschwindigkeit.
Genau. Ja, komm, lass starten.
Ja, schauen wir mal auf die vergangene Handelswoche. Die war schon stark geprägt von einem sehr starken Ölpreisanstieg mal wieder. Brent verteuerte sich relativ deutlich um 6%, während die Aktienmärkte unterschiedlich reagierten. Der DAX ist mit einem kleinen Minus von 0,9% bei 26.046 Punkten aus der Handelswoche gegangen. Und im DAX gehörte die Aktie von Volkswagen zu den Gewinnern, aber dazu später nochmal mehr.
Ja.
Rheinmetall gehörte zu den Verlierern. Das zeigt sich auch, dass die Rüstungsaktien doch sehr stark an der Geopolitik hängen. Auf Unternehmensebene lief bei Rheinmetall eigentlich alles gut, neue Aufträge, Zulassung, US-Geschäft wächst, aber die verstärkte Friedensdiplomatie zwischen Moskau und den USA beziehungsweise rund um die Ukraine führte da doch zu deutlichen Gewinnmitnahmen, also die Investoren der ersten Stunde, ne, die damals bei, ich weiß nicht, wo war die Rheinmetall-Aktie, 50, 100 ja. Euro.
Irgendwo dazwischen, ja, ne? Genau. Ist ja dann, glaube ich, boah, wie lange ist das her? 2022, ja, ne? Dann relativ schnell von 80 auf 150 gestiegen, deutlich, irgendwie genau. So, ne?
Ja, genau. Na, auf jeden Fall haben da auch einige Mal die Gewinne mitgenommen.
Ja.
Und es gibt natürlich auch neuen Wettbewerb im Verteidigungssektor. Autowerke werden zu Rüstungsfabriken umgebaut, aber dazu später auch noch mehr.
Hätte man vor Jahren oder vor noch 2, 3 Jahren auch noch nicht gedacht, ja. in dem Ausmaß. Ja. Ne? Das ist schon traurig, was da passiert. Aber vielleicht auch ein ganz vernünftiger Wandel. Du kommst gleich nochmal drauf zu sprechen. Ne?
Ja, S&P 500 in der letzten Woche plus 0,4%, 7.718 Punkte und Nasdaq 100 auch ein leichtes plus 0,3%, 29,5 aus dem Handel gegangen.
Genau.
Gab es da irgendwelche News aus volkswirtschaftlicher Seite,
ja,
René?
Also also Verbraucherpreise aus Euroland, aus der Eurozone habe ich dabei und den Arbeitsmarktbericht aus den USA. Verbraucherpreis Eurozone, die Inflation ist im August überraschend deutlich von 2,9 auf 3,3% geklettert und damit auf den höchsten Stand seit 3 Jahren. Haupttreiber, ja, wir haben ja häufig hier schon drüber gesprochen, ne, ist der Preisschub, also die massiv gestiegenen Energiepreise, Energiekosten durch die, ja, Gründe, die wir hier häufig schon besprochen haben, geopolitische Spannungen im Nahen Osten, Lieferengpässe beim Öl. Ja, positiv zu werten ist immerhin, dass die von der Notenbank streng beobachtete Kerninflation bei Dienstleistungen leicht auf 3,0% zurückgegangen ist. Für die Europäische Zentralbank, die eigentlich einen Zielwert von 2% anstrebt, ja, zementiert dieser Sprung über die 3%-Marke die Erwartung an weitere Zinserhöhung dann trotzdem deutlich. Ne? Und da werden wir ja jetzt im Ausblick, du hast den Ausblick nachher mit dabei, nochmal drauf zu sprechen kommen, dass die Notenbanksitzung in Euroland ja ist und wir davon ausgehen, dass eine Zinserhöhung vonstatten geht.
Ja.
Blick in die USA, Arbeitsmarktbericht wurde auch mit Spannung erwartet und der Arbeitsmarktbericht für den Monat August ist bekannt gegeben worden und hat die Märkte am vergangenen Freitag positiv überrascht. Die US-Wirtschaft schaffte außerhalb der Landwirtschaft starke 162.000 neue Stellen. Volkswirte hatten im Schnitt mit gerade einmal 53.000 bis 65.000 zusätzlichen Jobs gerechnet. Die Arbeitslosenquote stagnierte derweil auf einem soliden Niveau von 4,1%. Und da der Arbeitsmarkt damit weit von einer Krise entfernt ist, auch da, gucken wir wieder in die Zinspolitik rein, rückt die Zinspolitik der US-Notenbank Fed wieder voll in den Fokus. Die Marktindikatoren für eine weitere Leitzinserhöhung im September sind nach diesem, ja, kann man schon sagen, Jobboom direkt auf 60% nach oben gesprungen. Also auch da kann es durchaus sein, dass wir nochmal eine Zinserhöhung sehen werden.
Da war ja auch Otto und Food Wash bei Zielinflation auch da, 2%. Wir hatten es ja im Podcast auch mal, vielleicht die 3 zukünftig mal die neue 2 ist. Ja. Aber da hat er sich ja doch recht klar positioniert.
Genau, ne? Also das wäre mal so der Einschub von der volkswirtschaftlichen Seite her. Zinserhöhungen in Europa als auch in den USA stehen schon irgendwo wieder vor der Tür.
Ja, und wenn wir mal auf die Renditen der Anleihen schauen, also das Zinsthema, ne? Genau, passt sehr gut. Naja, die steigenden Inflationsgefahren oder das, was du auch beschrieben hast, Inflationsdaten, haben natürlich auch die Renditen nochmal leicht ansteigen lassen, die eh auf einem hohen Niveau notieren. Die 10-jährigen Bundesanleihen sind um 10 Basispunkte auf 3,36 hoch. Bei den Treasuries der Vereinigten Staaten auch die 10-jährigen 10 Basispunkte hoch auf 4,77. Ja, das ist schon ein angespanntes Thema, was wir da haben.
Und ambitioniertes Niveau, ja.
Hat auf der anderen Seite wiederum positiven Impact in die Alternativwährung, Bitcoin, Gold. Hatten wir in der vergangenen Woche auch Gold schon wirklich mit einem guten Lauf in den letzten Monaten.
Absolut.
Bitcoin ähnlich, ist in der vergangenen Woche plus 3% rausgegangen, knapp unter $80,000 je Bitcoin.
Gold. Wir sind noch nicht sechsstellig, André, ne?
Nein.
Was haben wir? 30.09. war der Stichtag,
30.09.
oder?
30.09., ja. Dann wird mir auch nichts mehr. Ich glaube, ich zahle die Pizza jetzt schon.
Ja, im letzten Jahr war sie zumindest lecker. Ich freue mich auch dieses Jahr hoffentlich wieder drauf.
Okay. Ja, Gold bei $4,430 je Feinunze mit einem leichten Minus von 0,5% aus der Woche rausgegangen. Ja, passt aber ins gesamte Bild noch ganz gut mit rein. Was hast du an Unternehmen mitgebracht, René?
Ja, da gucke ich auch nochmal in die USA und in den Cyber-Security-Bereich. Es geht um das amerikanische Unternehmen Palo Alto. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dass wir Palo Alto in den letzten Jahren auch schon mal hier im Podcast hatten. Wird vielleicht nochmal mit 3-4 Sätze zur Gründung sagen. Also 2005 gegründet und revolutionierte den Markt mit der weltweit ersten Next-Generation-Firewall, die Bedrohung tief in den Anwendungen und in Echtzeit erkennen konnte. Und hier vielleicht mal ein kleiner Side-Fact für alle Geografie-Fans, obwohl der Name natürlich unverkennbar an die berühmt-berüchtigte Stadt Palo Alto im Silicon Valley erinnert, liegt der offizielle Haupt- und Gründungssitz im direkt benachbarten Santa Clara. Das wusste ich nicht, habe immer gedacht, Palo Alto, wurde auch in Palo Alto gegründet. Nein, ist nicht der Fall. Kommen wir wieder zurück zum Unternehmen. Seit der Gründung hat sich Palo Alto von einer reinen Hardware-Schmiede zu einem gigantischen Cloud- und Plattform-Ökosystem entwickelt. Und genau dieses Geschäftsmodell ist heute wichtiger denn je. Vor gar nicht allzu langer Zeit, haben wir auch hier im Podcast drüber gesprochen, litt der gesamte Cybersec-Bereich noch unter einer massiven Disruptionsangst durch KI. Mhm. Die Sorge der Anleger war groß, dass die generative KI klassische Sicherheitssoftware überflüssig macht, weil Angreifer KI-Tools nutzen, um Schutzwelle blitzschnell zu umgehen oder weil Unternehmen eigene automatisierte Sicherheitscodes schreiben. Ja, und die Antwort lautet, Stand heute, nein, die Realität zeigt genau das Gegenteil. Die KI-basierte Bedrohungslage ist explodiert, also auch das liest und hört man ja an allen Ecken und Enden. Hacker greifen heute vollautomatisiert und in unfassbarer Geschwindigkeit an. Und um das abzuwehren, brauchen Unternehmen zwingend eine ebenso hochgerüstete KI-basierte Gegenwehr. Und genau das liefert Palo Alto und verschafft dem Konzern laut Experten über Jahre hinweg massiven Rückenwind. Also ja, das Geschäftsmodell passt massiv in die Zeit. Wie gut das funktioniert, zeigen die Zahlen zum 4. Quartal. Der Umsatz schoss im Jahresvergleich um starke 35% auf 3,41 Milliarden US-Dollar nach oben. Eine Punktlandung, also im Rahmen der Erwartung. Beim bereinigten Gewinn je Aktie lief es mit 1,02 US-Dollar sogar besser als der Analystenkonsens, der bei 98 Cent US-Dollar-Cent lagen. Ein echter Rekordwert sind die jährlich wiederkehrenden Erlöse im zukunftsträchtigen Next-Gen-Security-Bereich, die um 63% auf 9,1 Milliarden US-Dollar nach oben schnellten. Auch ein Zahlenwerk, wo man immer wieder drauf schaut. Der Grund für den Erfolg ist die sogenannte Plattformisierungsstrategie. Unternehmen konsolidieren ihre gesamte Sicherheitsarchitektur auf einer einzigen großen Plattform, statt Dutzende Einzelprogramme zu nutzen. Mhm. Und mittlerweile ist die Hälfte das ist vielleicht auch mal interessant, die Hälfte der 5000 weltweit größten Kunden komplett auf die Palo Alto Plattform umgestiegen. Auch die jüngsten Übernahmen von CyberArk und Qonos 4 schlagen voll an. Also auch da ist Palo Alto sehr, sehr umtriebig im M&A-Bereich. Und für das neue Geschäftsjahr, nochmal Blick nach vorne, 2026, 2027, zeigt sich das Management extrem optimistisch. Der Umsatz soll zwischen 14,1 und 14,2 Milliarden US-Dollar liegen. Der bereinigte Gewinn je Aktie bis zu 4,19 Dollar. Beides liegt oder lag bei Bekanntgabe deutlich über dem Marktkonsens. Die Analysten der DZ Bank haben auch in ihrem neuesten Statement geschrieben, dass die Zahlen herausragend sind und diese Plattformstrategie, von der ich gerade gesprochen habe, sich immer mehr auszahlt.
Bin ja auf die Bewertung mal gespannt.
Ja, Bewertung habe ich tatsächlich, also das KGV habe ich jetzt nicht mit dabei.
Okay.
Der faire Wert, oder beziehungsweise das Kaufurteil wurde bestätigt, der faire Wert wurde massiv angehoben von 335 US-Dollar auf 405 US-Dollar. Das KGV wird teuer sein, wird hoch sein, ja. Ne? Aber weil auch mit genau dieser Wachstumsstrategie damit gerechnet werden kann, dass man hier reinwächst in dieses Zahlenwerk.
Okay.
Ne? Also man kann durchaus, glaube ich, festhalten, dass Palo Alto diese Disruptionsangst von KI Stand heute erstmal eindrucksvoll widerlegt hat. Aber André, was schätzt du? Du hast es bestimmt mitbekommen. Was hat die Aktie gemacht infolge des Zahlenwerks?
Boah, nee, da habe ich abgegeben.
Ja, richtig. Ja. Wenn ich so frage, ne? Ja, war ja wirklich alles positiv und richtig herausragend, was ich gerade sagte. Aber die Aktie brach um circa 10% ein. Gründe sind da auch relativ schnell erzählt. Grundsätzlich sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Aktie enorm stark gerannt ist, vor allem auch im laufenden Jahr. Und vielleicht auch mal die Zahlen ein Stück weit abverkauft. Sales and News, die Zahlen abverkauft wurden, Gewinne mitgenommen wurden. Und darüber hinaus schaut man dann vielleicht doch relativ kritisch auf diese massiven M&A-Transaktionen, als auch die Investitionen in die immer teurer werdende KI-Infrastruktur. Ist unerlässlich, es muss getan werden, aber logischerweise sind diese M&A-Transaktionen und Investitionen in KI-Infrastruktur aktuell schweineteuer, sehr, sehr teuer. Und dementsprechend ist die Bruttomarge um 100 Basispunkte gesunken, fand der Markt nicht so ganz gut, aber immer noch auf überragende 74,8%, also ja. Wahnsinnsmarge. Von daher glaube ich schon, alles kein Beinbruch. Unterm Strich weiterhin ein massiv gutes Unternehmen, super positioniert. Und auch wenn man sich die Performance über die letzten Jahre anschaut, im laufenden Jahr, ich habe es gerade schon gesagt, nee, habe ich nicht, 77,59% im Plus, trotz des Abverkaufes, über 3 Jahre 168% und auf 10 Jahre 1260% plus.
Ja.
Richtig gut. Und ich glaube auch da, wenn man nochmal auf deine Spitze gerade zurückkommt, wenn man sich die KGV, die Bewertung insgesamt angeschaut hat über die letzten Jahre, war man immer relativ teuer, sehr teuer unterwegs. Insgesamt im KI, Cybersec-Bereich ist man naturgemäß sehr, sehr teuer unterwegs. Aber die Wachstumsraten, die dahinter stehen, haben es zumindest in den letzten Jahren immer auch bewiesen, dass dann diese teure Bewertung jetzt kein unbedingter Grund sein mussten, um nicht zu kaufen.
Und es gibt ja viele Argumente, warum man als Unternehmen Cybersecurity betreiben sollte, also unumgänglich. Ne?
Ja, bisschen zur Reputation. Ne? Ja. Also ich glaube, da wird jeder Cent, der irgendwie einigermaßen über ist, investiert. Und da wird dann nicht primär, glaube ich, auf den Preis geschaut, sondern auf das Leistungsspektrum. Und da ist Palo Alto sehr, sehr gut unterwegs.
Ja.
Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Du hast auch noch ein
zweites Unternehmen mit dabei. So spannend ist es bei mir nicht. Weiß ich nicht. Es geht auch um die Zukunft, um Future. Volkswagen hat am 3. September den Future-Plan 2030 verabschiedet. Und das ist die größte Restrukturierung in der langjährigen Unternehmensgeschichte.
Ah, ganz so spannend. Also ich finde das durchaus spannend, auch wenn es vielleicht nicht so ganz mega positiv ist. Aber spannend ist es.
Spannend ist es, ja. Aber jetzt kein Zukunftsthema in dem Sinne. Deshalb meinte ich es. Ja. Wobei es mit Future schon wichtig für auch für den Standort Deutschland.
Absolut,
ne?
Ja. Mehr als wichtig, ja.
Ja, der Aufsichtsrat stimmte dem Umbauplan einstimmig zu, nachdem tagelang gab es so Verhandlungen zwischen CEO Oliver Blume, dem Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch, der auch CEO der Porsche SE, der Porsche Holding ist, Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies. Und es gab ja letztendlich dann einen Kompromiss und es wurde dieser Future-Plan 2030 abgesegnet. Die Aktie hat sehr positiv reagiert, plus 8% nach oben. war, wie gesagt, einer der Gewinner in der letzten Woche. Wenn man mal ganz kurz auf die Kernpunkte dieses Future-Plans 2030 schaut, also ja, Stellenabbau, ne? Weitere 50.000 Stellen werden abgebaut, zu den bereits 50.000 Stellenstreichungen, also insgesamt 100.000 Arbeitsplätze in Summe, die frei werden.
Und das ist dann schon, wenn wir nochmal auf die Worte gehen, schon spannend für den Standort Deutschland, weil das ist erstmal auch keine positive Nachricht. Ne?
Überhaupt nicht, ne? Eher dramatisch. Ne? Mhm. 25.000 dieser Stellen entfallen auf Deutschland. Mhm. Es liegt einfach an Überkapazitäten, die da sind. In Europa über 500.000 Fahrzeuge an Überkapazität. 4 deutsche Standorte für Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm. Gibt es ab 2031 bis 2034 keine gesicherte Folgefertigung. Ne, da werden Alternativen geprüft. Alternativen hatten wir vorhin schon auch mal. Autowerke in Rüstung umgebaut. Das passiert mit dem Werk in Osnabrück. Das soll an Aurelius und das Land Niedersachsen verkauft werden und zum Rüstungs- und Verteidigungsstandort umgewandelt werden. Inklusive einer möglichen Produktion von Flugabwehrsystemen mit Rafael Advanced Defense Systems. Das ist bekannt für diesen Iron Dome, die israelische Flug- und Raketenabwehr. Das ist der Plan zumindest für das Werk Osnabrück. Und ja, vielleicht sind das auch Themen zukünftig für Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm, das Thema Rüstung.
Na, ich glaube, irgendwie Arbeitsplatzsicherheit noch wahrgenommen bis 2029 jetzt in Osnabrück. Auch dann muss man erstmal wieder geschaut werden, wie lässt sich das Ganze realisieren? Wie geht es dann weiter? Also ja, schon relativ unplanbar, was dort im Konzern vor sich geht. Ne?
Ja. Die Modellpalette soll bis 2035 um ca. 50% reduziert werden und die Komplexität sogar um 75%. Also das Thema, ich weiß nicht, individuelle Ausstattungsthemen, da wird ganz viel standardisiert werden. Ja. Das jährliche Absatzziel auf 9 Millionen Fahrzeuge festgelegt. Eine operative Marge soll im Ziel auf 9% bis 2030 steigen. Im Moment sind wir bei VW bei guten 3,8% im ersten Halbjahr. Es werden Beteiligungen in Frage gestellt. Zum Beispiel der Verkauf der Motorradmarke Ducati soll vollzogen werden. Auf Führungsebene wird es Veränderungen geben. Also da ist schon einiges in der Veränderung gerade.
Vielleicht muss das aber auch passieren.
Ja. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass auch der CEO von der Porsche SE dort involviert war, weil die Porsche SE Holdinggesellschaft ja auch der größte Aktionär der Volkswagen AG ist, hält die Mehrheit der Stimmrechte und war natürlich auch in den Verhandlungen um diesen Zukunftsplan eine der entscheidenden Rollen. Der Pötsch, der Porsche SE-CEO, war einer der 3 zentralen Verhandlungspartner. Ich hatte gerade gesagt, Land Niedersachsen natürlich auch noch. Und die Eigentümerfamilien, die drängten eigentlich auf noch tiefgründigere oder tiefgreifendere Schritte. Ne? Der ursprüngliche Plan sah eigentlich vor, die Abspaltung der PKW- und Komponentensparte in eigenständige Rechtseinheiten, um auch den Einfluss der Gewerkschaften und des Landes Niedersachsen zu schwächen. Das wurde allerdings vorerst erstmal zurückgestellt. Mhm. Die Konzernstruktur sollte vereinfacht werden, die Zahl der Beteiligungen deutlich reduziert werden. Aber da musste man sich dann letztendlich dann doch auf einen Kompromiss einigen. Schaut man auf die VW-Aktie, die Vorzüge notieren aktuell bei guten 82,50 Euro. Im Tief Anfang Juli notierte die Aktie mal um die 70 Euro. Die Performance im laufenden Jahr immer noch minus 15%.
Keine 77, ne?
Plus. Nee, die 5-Jahres-Performance, jetzt frage ich dich, hast du eine Vorstellung?
Minus, stimmt? 30?
Nee, 18 sind es nur. Ja. Wenn man es ins Verhältnis setzt, der DAX in dem Zeitraum plus 65, der ist schon komplett gegen den Markt gelaufen.
Absolut.
Ne? Ja. Naja, wenn man da irgendwie ein Fazit ziehen will, das ist wirklich einer der tiefgreifendsten Umbauten seiner Geschichte bei VW. Ist ein Kompromiss zwischen den Interessen der Eigentümerfamilie, den Gewerkschaften und dem Land. Ich weiß nicht, ob ein Kompromiss da immer gut ist, ne? Oder ob man da.
Ja, aber besser als nichts zu machen, ne?
Ja. Genau.
Normalerweise müsste man Tabula Rasa machen, aber es wird aufgrund der Stakeholder-Struktur dann einfach auch nicht so einfach sein.
Mhm. Investoren wie Deka oder auch Union Investment, die begrüßten die Einigung als Durchbruch, mahnten aber auch, jetzt muss auch umgesetzt werden. Genau. Unsere DZ-Bank bleibt auch weiterhin skeptisch. Die bisherigen Informationen erhalten keine belastbaren Details und seien in vielen Themen zwischen den involvierten Parteien noch zu klären oder zu definieren. Daher hat die DZ-Bank den Fair Value bei 75 Euro je Aktie gehalten. Also da sind wir eigentlich im Moment sogar über diesem Wert. Auch die Porsche SE ist stark daran interessiert, dass der Konzernumbau Früchte trägt. In der Porsche SE sind ja die Beteiligungen an VW, die halten übrigens 53% der Stammaktien, und der Porsche Sportwagen AG gebündelt. Und der Unternehmenswert dieser Beteiligung hat sich in den letzten Jahren halt massiv reduziert. Und die Porsche SE ist schon sehr stark auch von Dividendenzahlungen dieser Beteiligung VW und Porsche abhängig. Es ist eigentlich die nahezu einzige Einnahmequelle, sonst hat die Porsche SE keine Umsatzerlöse und muss natürlich auch die Fremdfinanzierung reduzieren, die sie aufgenommen hat, um die Beteiligung zu erwerben. Der aktuelle Kurs der Porsche SE liegt bei 29,40. Ist im Jahresverlauf, also seit dem 1.1. minus 23%, und jetzt wieder die Frage an dich, in den letzten 5 Jahren minus 56%. Also damit deutlich stärker unter die Räder gekommen, was in diesem Sinne ganz gut passt, als die eigentlichen Zielinvestments.
Ja.
Genau, so viel zu VW und dem Futureplan 2030.
Gerade nochmal auf meinem Bildschirm geschaut und nach dem KGV für Palo Alto geschaut. Hattest du das KGV bei VW gerade genannt?
Nee.
Das wird bestimmt deutlich geringer sein. Also es ist nicht immer ein Indikator dafür, dass günstiges optische Bewertung dann auch gut ist.
Ich glaube, bei der Porsche SE war es ein 2er KGV.
Ja, genau, richtig. Ja. Bei der Palo Alto sind wir beim erwarteten, also für 2027 bei 85,8.
Ja. Ne?
Hm. Wenn man sich die Performances dann jetzt in der Vergangenheit anschaut, ist das vielleicht nicht auch immer maßgeblich. Ne?
Absolut. Gutes Beispiel.
Ja. Du warst durch,
genau,
soweit,
ich war mit meinen Automobilen.
Genau, ich komme zum regionalen Teil und irgendwie auch durch die Hintertür bin ich auch wieder bei Automobil. Aber wie Wirtschaft aktuell berichtete, hat die Krimphoff und Schulte Mineralöl Service und Logistik GmbH einen brandneuen E-Ladepark inklusive einer hochmodernen Wasserstofftankstelle in Rheine im Nachbarkreis Steinfurt eröffnet. Das Projekt hat ein stolzes Gesamtvolumen von 6 Millionen Euro. Das Land NRW hat unterstützt mit 2,5 Millionen Euro an Fördermitteln und geführt wird die Anlage von der Tochtergesellschaft Chargepool. Für die Region ist das ein echter Meilenstein. Es handelt sich um die allererste Wasserstofftankstelle im gesamten Kreis Steinfurt und die gerade einmal 11. Tankstelle dieser Art in ganz NRW. Das Hauptaugenmerk liegt hier ganz klar auf dem Schwerlastverkehr, also auf Speditionen und Logistikunternehmen, die ihre Flotten auf Wasserstoff-Lkw umstellen wollen. Und genau an diesem Punkt wird das Thema für die Wirtschaft und für den Transportsektor so extrem spannend, denn das Tanken von Wasserstoff bringt im Vergleich zu reinen Batterie-Elektro-Lkw gewaltige Vorteile, birgt aber auch logischerweise Herausforderungen. Ich habe immer ein paar Vorteile rausgeschrieben, enorme Zeitersparnis beim Tanken, während ein großer Batterie-Lkw oft stundenlang an die Ladesäule muss. Ich meine, wir kriegen es im Kleinen mit unseren PKWs mit, ist ein Wasserstofftank in wenigen Minuten voll. Also das ist schon ein Riesenvorteil. Bedeutet logischerweise minimale Standzeiten und maximale Einsatzzeit auf der Straße. Und auch die Reichweiten sind bei Wasserstoff-LKWs deutlich höher. Mit einer Tankfüllung kann man problemlos weite Strecken fahren und sogar die Marke von 1000 Kilometern erreichen. Also ich glaube, insgesamt ideal für den schweren Fernverkehr quer durch Europa. Klimaneutralität logischerweise ist auch noch ein Punkt, den ich jetzt als Positivpunkt nochmal rausgeschrieben habe, in Kombination im besten Fall mit grünem Wasserstoff, damit es dann wirklich auch komplett emissionsfrei ist. Es gibt aber auch, wenn ich über die Vorteile spreche, logischerweise auch die Kehrseite der Medaille, weshalb viele Unternehmen halt auch noch zögern, ihre Flotte auf Wasserstoff-LKWs umzustellen. Es gibt kein beziehungsweise ein extrem dünnes Tankstellennetz, von daher gut, dass Infrastruktur ausgebaut wird, auch in der Region. Und logischerweise, ich glaube, das ist der größte Punkt, hohe Anschaffungs- und Betriebskosten, die dagegen stehen. Ja. Genau, also da will auch dieses Projekt hier in Rheine ansetzen und als Vorbild vorangehen. Also genau hier bei dem Thema Umweltbilanz, weil das ist auch das, was ich gerade sagte, Wasserstoff wird aktuell noch unter extrem hohen Energieaufwand aus fossilen Energieträgern gewonnen und der grüne Wasserstoff, der ist halt emissionsfrei, aber auch deutlich teurer und schwerer. Und da will dann genau dieses Projekt auch herangehen. Mithilfe einer weiteren Landesförderung soll vor Ort bald ein eigenes Elektrolysekraftwerk entstehen. Ziel ist ist es, den benötigten Strom und den grünen Wasserstoff über erneuerbare Energien direkt in der Region selbst zu produzieren. Sehr, sehr mutiger Pionierschritt, aber vielleicht auch ein guter Schritt in die Transformation im Güterverkehr. Also, glaube ich, interessant, auch wenn es jetzt hier nicht das direkte Geschäftsgebiet ist, aber Nachbarkreis. Von daher mal schauen,
wie es da weitergeht. Ist ein Ofen entfernt rein, ne?
So ist es.
Ja. Ja, wenn wir nach vorne schauen, haben wir auf volkswirtschaftlicher Seite eigentlich auch die Themen, die du im Eingang schon hattest. Das Thema wirklich Inflationserwartung und in dem Zusammenhang natürlich auch ganz spannend, wie die EZB in der Sitzung am Donnerstag reagiert. Ne? Erwartungshaltung,
ja,
spannend,
ne? Ja.
Ja, nein, Erwartungshaltung ist ein Zinsschritt,
ja.
Ne? 2,25 auf 2,5.
Ja. Die Frage ist, was Lagarde dann anschließend irgendwo sagt, vom Besten gibt, wie es
genau
perspektivisch weitergehen soll.
Genau, ne? Wir haben morgens noch Verbraucherpreise aus Deutschland vor der EZB-Sitzung. Wir haben am Freitag nach der Sitzung.
Aber finale Verbraucherpreise oder welche? Oder erwartete?
Finale.
Ja.
Finale, genau. Und dann nochmal am Freitag Verbraucherpreise aus den Vereinigten Staaten, die 14:30 reinkommen. Und dann haben wir in der darauffolgenden Woche auch die FED-Sitzung.
Genau.
Also das Thema Zinsen, Inflation wird uns die nächsten Wochen schon stark beschäftigen. Auf Unternehmensseite ist gar nicht mehr so viel los. Berichtssaison, ja, wir haben in der kommenden oder in dieser Woche sehr viele kleine Adressen, viele unbekannte Adressen. Am Donnerstag kommen nochmal Oracle,
genau,
Oracle, Adobe, ja. Copart, die man vielleicht kennt, aber ansonsten viele kleinere Adressen.
Ja, genau. Oracle, ne? Die ist schon durchaus auch nochmal ja marktrelevant.
Absolut,
ne?
Ja. Ja, Adobe auch spannend, ja, ne? Wird ja auch immer so ein ja, Comeback irgendwann mal.
Subsumptionsangst, die da massiv drin steckt, aber vielleicht kommt
irgendwann
auch nochmal ein Comeback.
Ja, ja, totgesagte Leben länger. Okay, ja, herzlichen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Meine Premieren-Sendung wieder nach 4 Wochen Elternzeit. Genau, also da weiterhin abonnieren, empfehlen uns gerne weiter, schreiben Feedback an podcast@forwardprivatebanking.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.
Alles Gute.
Ciao,
bis
ciao.
Dann, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.